The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. Mai.
Nobody knows the system better than me.
Nobody knows politicians better than I do.
Nobody knows.
Nobody's better.
Nobody's stronger.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
In der Welt des Donald Trump ist die große Welle das Maß aller Dinge. Aufmerksamkeit ist schließlich seine Währung. Zwischen gepfefferten Tweets, Fox News Interviews und lautstarken Rallies vor seinen Fans, da fühlt er sich am wohlsten.
Number one, I'm closing that border like I had it. We had the best border.
Das ging alles so lange gut, solange er nur reden musste oder im Fernsehen eben seine extra starken Auftritte hatte.
I'm sorry, you're fired. Get out of here.
Das klappte auch noch ganz gut im Wahlkampf, aber nicht mehr, tja, wenn man der 45. oder dann jetzt der 47. Präsident ist. Im Gegenteil. Beim ersten Mal, nur zur Erinnerung, wurde er ja auch abgewählt. Jetzt, naja, die Weltgemeinschaft ist mit vereinten Kräften dabei, Donald Trump zu Bette zu bringen. In keinem einzigen relevanten Feld kann der amerikanische Präsident derzeit der Welt seinen Stempel aufdrücken. Er ist ein großer Rhetoriker, aber wenn es darum geht, machtpolitisch sich durchzusetzen, dann, tja, dann macht's Puff. Drei Beispiele. Donald Trump liebt zwar Tariffs, also Zölle. Die seien sein Lieblingswort, sagte er kürzlich beim Talk mit Bloomberg.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Aber die Welt liebt nicht Trumps Zollwut, Investoren, Regierung, die deutsche Industrie und viele andere lieben nicht Trump, sondern sie lieben freien Handel, Angebot, Nachfrage, bestimmen den Preis, nicht die Launen des Präsidenten. Das Ganze hat Folgen. Am Wochenende zum Beispiel musste sich die amerikanische Administration in der Schweiz auf neutralem Boden mit China auf eine 90-tägige Zollpause einigen. China akzeptiert einfach gar nicht die Fantasiezölle, die der Mann im Weißen Haus aufruft. Auch mit den Europäern wird ein Konsens gesucht und ich schwöre es, er wird gefunden. Die von Trump geplante Disruption zugunsten der USA, die wird es nicht geben. Gut so. Punkt 2. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, der bleibt hart, egal wie sehr ihm der Wind aus dem Weißen Haus ins Gesicht pfeift. Donald Trump will natürlich, dass Powell ihm das Geld billiger macht, also die Leitzinsen senkt. Der Grund ist klar, Trump will mit billigem Geld sich verschulden und damit den Aufschwung kaufen, den er in der Realwirtschaft derzeit nicht erreichen kann. Der Währungshüter Powell aber bleibt stur und zieht den Zorn des Präsidenten auf sich, weil er eben nicht spurt. Er hat jetzt gleich auch einen Spottnamen verpasst bekommen, Too Late Powell, weil er für Trumps Geschmack eben zu spät den Zins senkt, wenn überhaupt.
The Bank of England cut, China cut, everybody's cutting but him. It's a shame. I call him too late, you know, too late Powell, that's his nickname. And it's a shame, it's ridiculous. He's always too late.
Powell bleibt also standhaft, kritisiert sogar im Gegenzug die Zollpolitik des US-Präsidenten. Die würde nämlich wieder zu höherer Geldentwertung und wahrscheinlich auch zu Arbeitslosigkeit führen, sagt er. Rums.
What looks likely, given the scope and scale of the tariffs, is that we will see certainly the risks to higher inflation, higher unemployment have increased.
Punkt 3, warum Trump derzeit keine Erfolge vorzuweisen hat. Die amerikanische Wirtschaft verweigert dem Präsidenten schlicht die Gefolgschaft. Sie will einfach nicht so wachsen, wie sie vor ihm gewachsen ist. Goldman Sachs, das Maß aller Dinge an der Wall Street, korrigiert jetzt die Wachstumsprognose nach unten. Im vierten Quartal erwartet die Bank für die USA nur ein Wachstum von 1% auf Jahressicht. 0,5 Prozentpunkte weniger als bislang. Zahlen lügen nicht. Diese Miniaturwachstumsraten wären für Deutschland super, für Amerika sind sie nichts. Trump kann damit gerade bei seinen Wählern nicht bestehen. Fazit: Trump macht derzeit einen Lernprozess durch. Regieren ist nicht Wahlkampf. Und die Deals, die er machen möchte, die funktionieren doch nur, wenn die anderen auch was davon haben. Denn sonst, lieber Donald Trump, wäre es ja kein Deal, sondern ein Diktat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Spiegelreporter Konstantin von Hammerstein ist außenpolitischer Beobachter und das seit Jahrzehnten. Er zieht im Interview heute Morgen erste Bilanz zur neuen deutschen Außenpolitik. Anne Schwedt in New York erklärt das Hoffen der Wall Street auf die nächste Rallye und wir grüßen ein letztes Mal den Macher eines deutschen Kultsongs, den Sie wahrscheinlich auch längst vergessen haben. Und dann, tja, dann wundern wir uns über ein fliegendes Geschenk an den US-Präsidenten direkt aus der Wüste. Die Bilder vom Wochenende, sie wirken nach. Diese vier europäischen Staatsoberhäupter zu Besuch auf dem Maidan in Kiew. Der Keir Starmer aus dem Vereinigten Königreich war da, Macron aus Frankreich, Tusk aus Polen und der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz. Es war ein Symbol. Aber reicht es auch für mehr? Ist das das Zeitalter einer neuen deutschen, vielleicht auch eher einer europäischen Außenpolitik? Was ist vom Außenminister Johann Wadephul zu halten und was könnte jetzt eigentlich anders werden bei Deutschlands Rolle in der Welt? Konstantin von Hammerstein schreibt seit über 25 Jahren für den Spiegel. Er ist Experte für Außenpolitik. Er sitzt seit jeher im Regierungsflieger dabei mit den verschiedenen Außenministern der verschiedensten Parteien. Möge uns seine Einschätzung heute Morgen Klarheit und Erkenntnis bringen, denn die Frage ist doch aufgeworfen. Wohin treibt eigentlich diese Welt?
Einen schönen guten Morgen, Konstantin von Hammerstein.
Guten Morgen, Gabor.
Die Nacht war ja ruhig in der Ukraine, Konstantin. Zumindest haben wir beides jetzt 5 Uhr morgens in Berlin, 6 Uhr morgens in Kiew. Keinerlei Meldung der ukrainischen Armee und auch nicht von Selenskyj, dass weiter geschossen würde. Ist das jetzt der Waffenstillstand?
Nein, das ist kein Waffenstillstand. Erstens wissen wir noch gar nicht genau, ob nicht wirklich geschossen wurde, weil es ja noch mitten in der Nacht ist. Und zum Zweiten braucht es natürlich für einen Waffenstillstand eine politische Erklärung Moskaus, dass es den Waffenstillstand akzeptieren wird. Und die haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben ihn am Wochenende zurückgewiesen.
Zurückgewiesen in welcher Form?
Indem sie erklärt haben, dass sie zu Gesprächen mit der direkten Gespräch mit der Ukraine bereit seien, aber dass sie bei einem Waffenstillstand sich nicht unter Druck setzen ließen und auch Russland werde keine Ultimaten akzeptieren.
Ich werde auf Putin in der Türkei warten, sagt Selenskyj. Er hofft am Donnerstag, Putin auf neutralem Boden treffen zu können, hat darüber auch mit Erdogan gesprochen. Ist das realistisch?
Das ist nicht sonderlich realistisch, dass Putin kommt. Das ist im Wesentlichen eine PR-Maßnahme gegenüber Donald Trump. Und da ist die kleine Unsicherheit, weil Donald Trump jetzt gestern verkündet hat, er könne sich durchaus vorstellen, einen kleinen Abstecher von seinem Nahost-Trip in die Türkei zu machen und selbst dort zu erscheinen. Das würde natürlich den Druck auf Putin enorm erhöhen, auch selber dorthin zu kommen.
Deutschland spielt ja plötzlich eine Rolle bei dem Ganzen, scheint jedenfalls so zu sein, wenn man die deutschen Medien beobachtet. Hat sich da irgendwas verändert bei dem Wechsel von Scholz auf Merz?
Es gibt eine tiefe Kontinuität deutscher Außenpolitik und die hat sich nicht geändert zwischen Scholz und Merz. Aber was sich geändert hat, ist der Ton und der Umgang mit den europäischen Partnern. Scholz war in Europa immer weitgehend isoliert. Das lag auch an seiner Persönlichkeit. Mir haben Leute berichtet, die ihn auf Gipfeln erlebt haben, beim NATO-Gipfel oder auch bei EU-Gipfeln, dass Scholz in der Regel da alleine in den Pausen stand, während alle anderen miteinander geredet haben. Und er war eben nicht so einer, der auf andere Menschen zugehen konnte und tatsächlich dort irgendwie eine enge Zusammenarbeit oder Kooperation aufbauen konnte. Das ist anders unter Merz. Der hat es erstens erklärt, aber er hat auch den wirklich Willen, anders in einer anderen Art und Weise mit den anderen Europäern umzugehen. Die Tonlage hat sich deutlich geändert, aber die Tonlage ist in der Diplomatie fast das Wichtigste. Also insofern kann man sagen, hat es da schon eine Änderung der deutschen Außenpolitik gegeben.
Und wir haben ja diese Art Klassenausflug gesehen, in dem der polnische Premierminister, der Präsident Frankreichs und auch der britische Premierminister zusammen mit Friedrich Merz nach Kiew gefahren sind. Dieser Viererausflug, war das mehr als ein Symbol eigentlich?
Welche Symbole spielen ja in der Politik und gerade in der Außenpolitik eine große Rolle. Und man merkte den Vieren ja an, dass sie sich gut verstanden, dass sie persönlich zusammen gut standen. Dieses ikonografische Foto, wie sie da in Kiew zusammen auf dem Sofa gesessen haben, rund um das iPhone und mit Trump telefoniert haben, da geht schon eine große Kraft davon aus, dass Europa zusammenstehen will, dass es mit einer einigen Stimme spricht jetzt und dass es damit vielleicht mehr bewegen kann als vorher.
Aber zeigt nicht gerade das iPhone auch noch die Abhängigkeit von den USA, dass man sich zu viert zwar immer noch nicht traut, ohne die Amerikaner einen wirklichen Schritt zu machen?
Ja gut, die Amerikaner sind natürlich nach wie vor der wichtigste Partner. Man weiß, dass in Amerika eben eine grundlegende Änderung der Politik stattgefunden hat. Trotzdem bemühen sich die Europäer, und ich glaube, das ist auch richtig, die Amerikaner so lange wie möglich, irgendwie möglich im Spiel zu halten. Und darum ging es am Ende da.
Konstantin, wir haben über den Johann Wadephul noch gar nicht gesprochen. Das ist der Nachfolger von Annalena Baerbock, der neue Außenminister. Gibt es überhaupt noch eine Außenpolitik, die im Außenministerium gemacht wird? Oder macht das jetzt alles der Kanzler?
Der Kanzler zumindest hat ja deutlich erklärt, dass er ein außenpolitischer Kanzler sein will. Und deswegen haben sich natürlich schon die Machtverhältnisse verschoben im Kabinett hin ins Kanzleramt. Zudem haben wir ja seit Jahrzehnten zum ersten Mal die Situation, dass Kanzleramt und das Außenministerium aus einer Hand regiert wird. Also beide von der CDU. Das hat es seit den 60er Jahren nicht mehr gegeben. Und damit ist auch die Rollenverteilung ja von vornherein klar. Der Chef in der Außenpolitik ist der Kanzler, mehr als er das vorher war. Und der Außenminister Johann Wadephul ist praktisch sein Gehilfe, das trifft es jetzt auch nicht so richtig, aber ist praktisch die Ergänzung der Außenpolitik, die aus dem Kanzleramt ausgeführt wird. Es wird die Dualität oder den ständigen Konflikt, das ständige Gegeneinander profilieren, wie das unter Annalena Baerbock, der Grünen und Olaf Scholz, dem Roten immer gegeben war, das wird es, glaube ich, in dieser Kombination nicht geben, werden wir da nicht erleben.
Viele haben ja gesagt, Annalena Baerbock nervt mit ihrer Außenpolitik, wertebasiert, feministische Außenpolitik war ihr Stichwort, Inland viel Kritik. Wie hat man das im Ausland eigentlich gesehen? Was war dein Eindruck bei den Reisen? Wie hat das Ausland auf Sie und auf diesen Ansatz reagiert?
Ich bin viel mit ihr rumgefahren und mein Eindruck war, dass das am Anfang durchaus gut ankam, weil es ein neuer Stil war und weil sie natürlich als eine relativ junge Frau irgendwie einen ganz anderen Ton setzen konnte. Dass aber auch im Ausland man zunehmend das Gefühl hatte, dass es ihr gerade am Schluss immer mehr um die eigene Inszenierung ging und weniger um die Politik und auch im Ausland die Leute dann zunehmend genervt auf sie reagierten.
Zurück zur Ukraine, abschließend gefragt, gib uns Hoffnung oder gib uns keine Hoffnung? Was denkst du, wenn wir durch diesen diplomatischen Nebel durchschauen, wird in diesem Nebel drin weiter gekämpft, weiter aufgerüstet, auch weiter gestorben?
Ja, lieber Gamo, ich hätte dir lieber heute Morgen eine andere Botschaft verkündet, aber die Erfahrung, die man nach 3 Jahren Krieg ziehen kann, man sollte immer von dem Worst-Case-Szenario ausgehen, was Ukraine und Russland angeht und wahrscheinlich noch einen oben drauf setzen. Deswegen bin ich nicht sonderlich hoffnungsfroh, dass es zu einem schnellen Frieden kommen wird und dass es zu einem Waffenstillstand kommen wird und dass es zu einer Lösung dieses Konfliktes in absehbarer Zeit kommen wird. Ich fürchte, wir werden uns noch auf weiter schlimmere und schlimme Meldungen einstellen müssen.
Wir hoffen, dass es anders kommt und wir hoffen, dass du Unrecht hast. Aber vielen Dank.
Hoffe ich auch.
Vielen Dank für dieses Update am frühen Morgen. Vielen Dank, Konstantin von Hammerstein.
Danke, Gabo.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das war es auch heute Morgen. Meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street, die für uns direkt aus New York berichtet. Ein wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Am Montag hat Trump angekündigt, die Preise von Arzneimitteln, von Medikamenten um bis zu 80% zu senken, indem er nämlich die Pharmafirmen zwingen möchte, international vergleichbare Preise zu akzeptieren. Anne, jetzt sag uns, welche Auswirkungen hat diese Ankündigung auf die Aktienkurse der Pharmafirmen?
Also ehrlich gesagt gar keine, beziehungsweise die Pharmaaktien folgten der guten Laune am Markt und stiegen alle um mehrere Prozent. Das zeigt sehr deutlich, dass die Pharmaunternehmen nicht dran glauben, dass Trump die Anordnung durchgesetzt bekommt. Das Sekret, das Trump unterschrieben hat, soll mehrere Behörden dazu verpflichten, Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen. Es ist aber nicht klar, für welche Medikamente die Regelung gelten soll, aber sie betrifft wohl den privaten Markt, aber auch die staatlichen Programme. Im Gegensatz zu früheren Vorschlägen soll das Dekret breiter angewendet werden. Es steht aber trotzdem vor erheblichen rechtlichen und praktischen Hürden. Es fehlen Details zur konkreten Umsetzung und zu möglichen Sanktionen gegen Pharmaunternehmen, die nicht kooperieren. Die Pharmabranche warnt auch vor negativen Folgen für Forschung, Entwicklung und Arbeitsplätzen in den USA. Aktuell würde ich also sagen, ist es eher vor allem ein politischer Vorstoß, aber ohne unmittelbare Durchschlagskraft, Gabor.
Und dann, Anne, sag uns bitte noch, wie die Börse in diese neue Woche gestartet ist.
Mit Tageskursgewinnen, wie wir sie zuletzt vor Wochen gesehen haben, der Dow Jones stieg um 2,8% und ist damit seit Jahresbeginn wieder positiv. Der S&P 500 konnte um 3,3% zulegen und ist seit dem Tiefpunkt nach den Zollankündigungen jetzt um 20% gestiegen. Und an der Nasdaq ging es sogar um 4,4% nach oben. Grund dafür war die Ankündigung von den USA und China, ihre gegenseitigen Zölle für die nächsten 90 Tage auf 30 bzw. 10% zu senken. Vor allem Aktien von Unternehmen mit starker China-Abhängigkeit, wie zum Beispiel Tesla, Amazon und Apple, legten deutlich zu, nämlich um 8, 9,6 und 6,5%. Investoren reagierten einfach erleichtert auf die Aussicht, dass der Handelskrieg wahrscheinlich keine Rezession auslösen wird. Defensive Aktien, wie zum Beispiel Coca-Cola und Philip Morris, in die Anleger vorher geflüchtet waren zur Stabilisierung, die fielen allerdings gestern. Für heute sind jetzt alle Augen auf die neuen Inflationsdaten gerichtet, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass manche Bands genauso plötzlich von der Bildfläche verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Nach einem One-Hit-Wonder, das mehrfach täglich im Radio lief, schien der Traum von der großen Musikkarriere für die Band Döf eigentlich schon wieder ausgeträumt. Die Namen des deutsch-österreichischen Musikerquartetts sind nie richtig hängen geblieben. Nur ein Hit, der es aus unerfindlichen Gründen in die Charts geschafft hat, der ist geblieben. Während die Band in Deutschland wie ein Komet am Pophimmel aufstieg und dann auch verglühte, wurde der Döf-Mitbegründer Manfred Tauchen in Österreich zu einer festen Größe der Kulturszene. Mit seinem legendären Musical »Der Watzmann ruft« schrieb Manfred Tauchen österreichische Musikgeschichte. Und er kehrte auch ohne Döf immer wieder auf die Bühne seines Landes zurück. Als Kabarettist, als Autor, als Sprachvirtuose. Und am vergangenen Wochenende ist diese außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit im Alter von 77 Jahren verstorben. Den Namen haben Sie wahrscheinlich nie gehört, aber das Lied der neuen deutschen Welle kennen wir alle. Was eben bleibt von ihm hierzulande, ist dieses eine Lied, das ebenso schräg wie charmant ist und damit eben auch ein lebendes Denkmal seines Schöpfers.
Was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass einer der sichersten Orte der Welt einer einzelnen Person vorbehalten ist, nämlich dem amerikanischen Präsidenten. Denn das Dienstflugzeug des Präsidenten der USA, die Air Force One, ist ein fliegendes Machtzentrum, ein Hochsicherheitsbunker mit Tragflächen. Naja, und ein mobiles Oval Office ist es auch. In der umgebauten Boeing 747, da wird geschlafen, da wird regiert, da wird diskutiert. An Bord gibt es Konferenzräume, ein voll ausgestattetes Krankenhaus, einen Kommunikationsbereich mit abhörsicherer Technik und natürlich eine eigene Präsidentensuite. Und weil ein amerikanischer Präsident niemals offline ist, ist die Air Force One auch in der Luft komplett vernetzt. Vor allem natürlich in Krisensituationen. Sie kann in der Luft betankt werden und wenn ein Nuklearangriff zum Beispiel am Boden erfolgt, dann ist man da oben sicher. In Extremfällen, und das gab es schon, nämlich am Tag der Terroranschläge auf das World Trade Center, das war der 11. September 2001, da ist die Air Force One zum Präsidentenbunker in 10.000 Meter Höhe geworden. Tagelang kann das Flugzeug über die Erde kreisen, völlig autark. Aktuell gibt es zwei dieser umgebauten 747s, die Donald Trump zu jeder Tages- und wenn es sein muss, auch Nachtzeit zur Verfügung stehen. Aber alle guten Dinge sind drei. Und so kam die Familie des Emirs von Katar auf die Idee, dem Donald Trump ein weiteres Flugzeug zu schenken.
The royal family in Qatar is giving President Trump a luxury jet.
US-Medien zufolge soll Trump dieses ganz besondere Geschenk übergeben werden. Eine Boeing 747 im Wert von geschätzt 400 Millionen US-Dollar, die dann aber auch erst zum Präsidentenflieger umgebaut werden müsste. Während amerikanische Anwälte die Rechtmäßigkeit dieses sehr großzügigen Geschenks überhaupt erstmal überprüfen, betont der Emir von Katar schon mal jetzt vorsorglich, dass die Schenkung an keine Bedingung geknüpft sei. Na sowas. Die Frage, warum Katar dann überhaupt ein so teures Flugzeug verschenkt, bleibt zunächst mal unbeantwortet. Fest steht, noch in dieser Woche reist Trump nach Saudi-Arabien, nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ob er sein Geschenk nur überreicht bekommt oder es dann auch gleich mitnimmt, das weiß man bei Donald Trump nie so richtig.
Come fly with me, let's fly away.
Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.